Wunderschönen guten Morgen. Mein Name wurde schon genannt, Andreas Reinhardt. Ich bin schon über 15 Jahre in Brackenheim bei den Baptisten. Ich bin dort in Teilzeit als Pastor angestellt. Ich bin Kinderkrankenpfleger und das ist sozusagen mein zweiter Beruf, wie auch immer. Es ist schön, eigentlich ist es ganz schön, einen Beruf und Arbeit fürs Reich Gottes miteinander zu verbinden. Ist natürlich nicht immer möglich. Mein Bier darf so sein und das tue ich wirklich mit Leidenschaft beides. Und jetzt darf ich hier sein. Die Verbindung kam mit Peter Kova zustande. Er war schon zweimal bei uns, hat mit Wort und Wissen Vorträge bei uns gehalten und das war richtig gut. Er hat mich dann gefragt, ob ich mal hier kommen kann. Sehr gerne, habe ich zugesagt und darf nun hier stehen. Auch ich spreche noch ein kurzes Gebet. Herr, vielen Dank für diesen Tag und diesen Morgen. Schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Alexander der Große war zu seiner Zeit wahrscheinlich der bedeutendste Mann. Aber er wurde nur 32 Jahre alt und er wusste sehr bald, dass er sterben wird und hatte dann seltsame Wünsche zu seinem Tod. Diese letzten Wünsche waren, sein Sarg sollte nur von den Ärzten getragen werden und der Weg zum Friedhof sollte mit seinem Gold und seinem Silber besät sein. Und aus seinem Sarg sollten seine beiden nackten Hände herausschauen. Sein General meinte, okay, Herr, wir können dies tun, aber warum? Warum dies? Und so ziemlich die letzten Worte von Alexander sind eben diese. Ich möchte, dass die Welt Folgendes weiß. Meine Ärzte sollen den Sarg tragen, damit die Menschheit weiß, dass kein Arzt wirklich gesund machen kann. Der Weg zum Friedhof soll mit meinen Schätzen übersät werden, um zu zeigen, dass ich nichts von all diesem Gold und Silber mitnehmen kann. Es soll auf der Straße liegen. Und meine beiden Hände sollen aus dem Sarg herausbaumeln, um zu zeigen, leer bin ich gekommen und leer gehe ich mit leeren Händen. Das hört sich bedrücklich an. Wie viel anders ist die Botschaft der Bibel? Wie viel anders sind letzte Worte von biblischen Personen? Und wir haben in Brackenheim etliche durchgenommen, Mose, Josua, David, im Neuen Testament, das sind die letzten Worte, die wir von Petrus kennen und jetzt hier von Paulus. Welches ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat? Wer weiß dies? Ist sowas wie sein Vermächtnis. Es ist der zweite Timotheusbrief. Und daraus hören wir einige Zeilen. Es ist ja ein Brief, ganz anders wie es bei Alexander dem Großen, der voll Freude, voll Dankbarkeit, Zuversicht und Hoffnung spricht. Aber auch etliches an Ermutigung, Ermahnung beinhaltet. Und das war so umfangreich und so gut, dass ich den ganzen Brief durchgenommen habe. Die letzten Worte von Paulus, die er uns mitgegeben hat. Ja, es ist ihnen an Timotheus geschrieben, richtig, aber ich habe mich darin so oft wiedergefunden und wenn ihr den Brief mal lest, werdet ihr es auch so sehen. Kleine Übersicht über diesen Brief, so wie ich es sehe. Auch Timotheus war ein Mensch, der manchmal verzagt war über die Situation in Ephesus, wo er Gemeindeältester gewesen ist, aber es gab nichts zum Schämen. Und er sollte sich wirklich auf den Herrn und auf seine Treue verlassen, das Anvertraute bewahren. Ja, dort in der Gemeinde gab es viel Enttäuschendes. Führende Christen haben ihn sehr enttäuscht, aber es gab auch Freudiges. So, dass eigentlich die aus der zweiten Reihe nach vorne gekommen sind und gutes Werk getan haben. Widrigkeiten sind zu erdulden. Er wird ermutigt, ein rechtschaffener Arbeiter zu sein. Er wird ermutigt, ein wertvolles Gebet, ein Fliehender und Jäger zu sein, ein Knecht des Herrn. Und ein großer Teil ist, da geht es jetzt auch heute Morgen drum, ab Kapitel 3, wenn er sagt, weißt du, Timotheus, wisst ihr alle, der Weg zum Ziel ist schwer. Und ist davon auch gekennzeichnet in dieser letzten Zeit, dass scheinbare Christen fromm tun und reden, aber eben nur scheinfromm sind, dass da viel Lieblosigkeit unter ihnen ist. Aber bleib dabei, sei ein hingebungsvoller Diener Jesu, folg dem Licht, das dir Jesus gegeben hat. Und jetzt heute kämpfe den guten Kampf. Aber zunächst möchte ich einfach, wie ich es auch in Backenheim getan habe, nochmal sagen, das, was hier Paulus sagt von den letzten Tagen, das sollst du wissen, dass eben in den letzten Tagen dies und jenes geschieht, dass wir es eigentlich schon haben. Weil der Hebräerbrief schreibt es ja sehr deutlich, was vormals durch die Propheten auch gesagt wurde. Ja, hier seht ihr es, der Vers aus Hebräer 1. Auf vielerlei Weise wurde geredet zu den Vätern durch die Propheten. Und nun hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und so sagt die Bibel, die letzten Tage sind eigentlich seit Jesus. Und da werden Spötter auftreten und Menschen, die sich fromm zeigen, aber es doch nicht sind. Martin Luther wusste sehr wohl auch um diesen Kampf. Und es war auch für ihn ein guter Kampf mit vielen Widrigkeiten. Und das, was hier steht, hat er erlebt. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zukehren. Und das hat Luther auch in seinen Predigten immer sehr, sehr deutlich gezeigt. Und ich werde euch mal was vorlesen, wie Luther es schildert. Und auch wenn wir in diesen letzten Tagen sind, können wir vielleicht hineinfühlen, wie es auch Luther ging. Wenn die Leute hören, Geschichten und Exempel erzählen, oh, da verwundern sie sich. Und spielt der Prediger mit Bildern und geistlichen Deutungen, also Spekulationen und Ähnlichem, ja, das gefällt dem Volk. Aber wenn man von der Rechtfertigung aus Glauben predigt, dass man allein vor Gott durch den Glauben an Christus gerecht und selig wird, da hält ihn die Gemeinde nicht für einen beredten Mann. Sie hören es gar nicht gern. Hab das für ein Zeichen, wenn von der Rechtfertigung gepredigt wird, und das Volk schläft und hustet. Aber wenn Geschichten und Exempel und Fabeln erzählt werden, da reckt's die Ohren und hört fleißig zu. Wo das verloren geht, da ist bald auch die Kirche verloren. Martin Luther. Und er hat diesen Kampf einfach gekämpft, und ist durch wirklich viele Widrigkeiten gegangen. Was hilft uns? Es hilft uns natürlich, dass wir die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung anlegen. Darüber rede ich nicht, Epheser 6. Aber es hilft, dass wir das tun, was hier auch Paulus schreibt, seinem Timotheus und uns. Sei nüchtern, als sei besonnen. Sei bereit auch zu leiden. Du bist ein Prediger, tu das Werk eines Predigers. Das ist deine Gabe. Geh weiter, tu dies. Tu es in Treue. Luther schreibt, tu es redlich. Tu es in Treue. Und ich denke, das sind gute Hilfsmittel im Wissen, okay, ich stehe in diesem Kampf, ich bin als Christ angefochten, das sind oft geistliche Mächte, mit denen wir zu tun haben, das bin oft ich selber, der alte Mensch. Und dann die geistliche Waffenrüstung anzulegen und einfach das hier zu tun, besonnen zu sein, bereit sein, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, vielleicht auch zu leiden und treu zu sein. Ich finde, das sind gute Handwerkszeuge. Dann spricht Paulus hier davon, dass er geopfert wird. Ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Hinscheidens, also die Zeit meines Aufbruchs, ist sogar besser übersetzt, sie ist gekommen. Sehr schön, was über dieses Thema gesagt wird in der Bibel, auch im Römerbrief. Weil es ist ein bisschen seltsam, dass wir sagen, als Christ ein Opfer, ja, weiß nicht, das hört sich alles alttestamentlich an. Aber eigentlich ist genau das der Sinn auch unseres Lebens, dass wir ein Opfer sind, ein wohlriechendes Opfer. Paulus schreibt das so im Römerbrief. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und ihm als sein lebendiges, heiliges Opfer darbringt. Das ist der wahre Gottesdienst. Als mein Leben als Opfer zu sehen, dass ich einfach Gott bringe. Aus Dank ihm bringen. Ja, so ein Opfer musste gereinigt werden. Ein tierisches Opfer, alttestamentlich. Bin ich bereit, dass ich mich auch hin und wieder reinigen lasse? Eben von meinem Herrn, um ein gutes Opfer eben zu sein. Und dann spricht hier Paulus, dass die Zeit seines Aufbruchs gekommen ist. Auch er wusste, ja, und dann hat er sich ja gesehnt, mein Zelt hier wird abgebrochen, das ist genau dieser Begriff. Mein Zelt hier wird abgebrochen und was anderes, besseres, schöneres, ein Haus sogar, schreibt Paulus nicht mit Händen gemacht. Im 2. Korinther schreibt er das. Das wartet auf mich. Aufbruch. Guck mal weiter. Jetzt bin ich zu weit. Kann ein Kampf eigentlich gut sein? Gerade jetzt in Kriegszeiten frage ich mich das schon. Macht es auch Sinn, darüber zu reden? Der Kampf, den wir als Christen führen, wird als guter Kampf bezeichnet. Aber genauso mit Widerständen und Gegenwehr wie ein ganz normaler Kampf. Aber wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, auch mit geistlichen Mächten. Vielleicht habt ihr das schon gespürt. Paulus wurde ausgepeitscht, mehrmals gesteinigt, verleumdet, verhaftet, litt Hunger und Durst. Aber er sagt, es ist ein guter Kampf. Es ist ein Kampf für den Herrn. Weiß ich, gegen wen ich kämpfe? Weiß ich, mit wem ich kämpfe? Weiß ich um meine Schwachstellen, wo Satan weiß, hier kann er angreifen? Weiß ich, dass Jesus mich genau in dieser Schwachstelle stärken kann und will? Er will Sieg schenken. Und wenn ich eine Niederlage erleide, dann stehe ich auf und gehe weiter. Es ist ein guter Kampf. Und Paulus sagt hier, ich stehe jetzt kurz davor, ich habe jetzt so gut wie den Lauf vollendet. Das ist ein Bild aus dem Sport. Ein Marathonläufer oder ein anderer Wettkämpfer müht sich und hat dann irgendwann das Ende oder das Ziel vor Augen. Das Ziel. Für einen Sportler ist Ende des Laufs oder des Wettkampfs kein passendes Wort. Es geht immer dem Ziel entgegen. Ein Sportler geht dem Ziel entgegen. Wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir oder mit ihm? Schaue ich dem Ende des Lebens entgegen oder dem Ziel des Lebens? Wenn ich dem Ende entgegenschaue, dann ist es wie bei Alexander dem Großen, trübsinnig. Aber Ziel, das hört sich nach Zuversicht und Hoffnung an. Ein Ziel, das ich zu erreichen, das ich gewinnen möchte, wo ich geehrt und belohnt werde. Vielen Dank für das Beispiel am Anfang, den Kampf auch des Frosches, den er durchgekämpft hat und er war am Ziel. Also Ziel. Und Paulus sagt hier, er hat im Glauben festgehalten. Der Glaube ist die Kraft überhaupt im Kampf, in unserem Kampf. Wer aus eigener Kraft kämpft und sich müht, wird viel laufen, aber wird vermutlich scheitern. Der Glaube hält sich an Jesus fest und Jesus gibt die Kraft zum Durchhalten. Wenn ich mich an ihm festhalte, dann werde ich gehalten. Und jetzt spricht Paulus hier gleich eben von der Belohnung am Ziel des Laufes und hat eine Bezeichnung Krone. Und das nehme ich zum Anlass, einen ganz kleinen Exkurs mit euch zu gehen. Was sagt denn die Bibel über diese Belohnung, die wir dann auch empfangen werden und wie verschiedentlich sie doch ist? Genau. Die Bibel spricht im Neuen Testament von 4 Kronen, vielmehr Siegesgrenzen, die wir empfangen werden von unserem Herrn. Aber Kronen ist wahrscheinlich besser verständlich und Luther benutzt ja auch das Wort Krone, darum nehme ich es auch. Und deshalb schauen wir ganz kurz rein, was sagt die Bibel denn über diese Kronen, die wir bekommen werden und wer bekommt welche Krone? Die Ältesten werden im Petrusbrief, im ersten, ermutigt, die Gemeinde zu führen, zu leiten, so wie es Jesus getan hat. Und ihnen wird Folgendes verheißen, eben wenn sie das auch zu Ehre Jesu tun. Sie werden die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen, wenn Jesus erscheint. Die Krone der Herrlichkeit. Das ist für Menschen bestimmt, die Verantwortung in der Gemeinde wahrnehmen, die ein Hirtenamt ausüben oder ein ähnliches Amt. Krone der Herrlichkeit. Dann spricht Jakobus davon, und auch in der Offenbarung ist es zu lesen, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Hier könnt ihr es lesen. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Eine Krone, ein Siegeskranz als Belohnung für Standhaftigkeit in Prüfungen. Das haben wir wahrscheinlich alle immer wieder mal. Aber auch für besonders versuchte Christen, für Christen in der Verfolgung. Für sie ist die Krone des Lebens bereit. Dann lesen wir von der Krone der Freude oder des Ruhmes. Auch schön, das zu wissen, ja, dass eigentlich Menschen, die zum Glauben geführt wurden, auch etwas, ja, so Wunderbares sind. Hier steht's ja, wer ist denn unsere Hoffnung oder unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es von unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Das ist die Belohnung für Menschen, die andere zu Jesus geführt haben. Paulus sagt, Mensch, ihr seid meine Ehre und Freude, mein Ruhmeskranz. Die Menschen im Glauben gefördert haben, werden diese Ehre von Jesus selbst erhalten. Und dann kommen wir eben zu dieser Krone, von der hier Paulus spricht. Die Krone der Gerechtigkeit. Hinfort legt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ganz interessant, diese Krone, die liegt bereit. Wie wenn Jesus darauf wartet, sie uns zu geben. Und sie ist eben, wie ihr hier lesen könnt, für die bestimmt, die Jesus lieben, von ganzem Herzen. Treu und gerecht sind. Die auch geduldig sind und die sich freuen und warten auf Jesu Wiederkommen. Und wer jetzt welche Krone erhält, das ist Jesu Angelegenheit. Aber ihr dürft euch mit mir freuen, einfach dort danach anzukommen und das in Empfang zu nehmen, was Jesus da vorbereitet hatte. Ist schon interessant. Paulus, ein Gefangener, er sieht nach oben. Und er sieht schon die Krone, die bereit liegt. Dort in der Ewigkeit, da findet eine seltsame Umkehrung statt. Da wird der missachtete Mensch mit höchsten Ehren bedacht. Und was auf Erden Ruhm und Ansehen hatte, wird dort vielleicht niedrig geachtet. Also es sind ganz andere Maßstäbe, die dort herrschen. Und das macht mich sehr zuversichtlich. Und ich weiß auch, ich muss nicht die Leistung bringen, die ein anderer bringt, sondern ich muss das tun, was auch hier beschrieben wurde, bei den verschiedenen Kronen und auch in dem Text davor. Einfach Jesus lieb haben. ihm dienen mit meinen Gaben, ihm treu sein. Ungeduldig zu sein auf das Warten Jesu. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Also kämpfe diesen guten Kampf. Es ist ein guter Kampf. Auch wenn du es nicht willst, als Christ wirst du immer wieder dazu kommen, dass du in Anfechtung, in Versuchung stehst und du musst dagegen angehen. Also ich kenne kaum Christen, die ihr Leben als Spaziergang oder als sehr schön empfinden. Viele sprechen von etlichen Problemen, sei es gesundheitlicher Art oder andere Anfechtungen. Und es ist ein Kampf, den sie führen, aber ein guter. Vergiss nicht, eben was Gott dir mitgibt, die geistliche Waffenrüstung anzulegen. Vergiss nicht, besonnen zu sein, auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, vielleicht zu leiden. Vergiss nicht, treu zu sein und hab die Belohnung im Blick, wenn du vor Jesus stehst. Amen.